NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Milan Peschel, der mal von sich gesagt hat, die meisten kennen mein Gesicht, aber nicht meinen Namen. Ich wage zu bezweifeln, dass das immer noch stimmt, denn es gibt wahrlich unzählige Gelegenheiten, dieses Gesicht zu sehen, zu erkennen, viele Gelegenheiten auch zum Lachen. Im Kino, Fernsehen, im Theater mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer hat Milan Peschel gedreht mit Andreas Dresen und Christian Schwocho. Lange war er in der Berliner Volksbühne fest engagiert, spielt dort nach einer Pause immer noch oder wieder. Außerdem inszeniert er selbst an verschiedenen Bühnen zum vierten Mal jetzt in Schwerin. Dort treffen wir uns auch, Milan Peschel. Freue mich. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Am 12. April ist die Uraufführung von Ich werde dich lieben, ein Abend, den Sie wieder zusammen mit dem Ensemble hier in Schwerin entwickeln. Jetzt stecken Sie ja noch mittendrin in den Proben. Was bringen Sie eigentlich mit am Anfang, wenn Sie zu so einer Produktion kommen, die dann ja eigentlich erst noch entsteht?
Also ich bringe schon ein paar Szenen mit, wo ich versucht habe, ein bisschen was zu formulieren und ein paar Dialoge aufzuschreiben oder ein paar Gedanken. Und von da aus arbeiten wir uns dann vor. Und natürlich, also die erste Autorin ist immer natürlich die Bühnenbildnerin. Das ist hier in Schwerin meine Frau Magdalena Musial. Die kommt sozusagen mit den ersten konkreten Vorschlägen, weil sie muss ja was bauen oder bauen lassen vielmehr.
Aber da sagen Sie ihr doch sicher so ein bisschen.
Nö.
Sie nennen ihr gar keine Richtung?
Nö. Sie ist ja eine freie Künstlerin, also sie keine Dienstleisterin. Nee. Sie ist sozusagen die erste Autorin so an so einem Abend. Und und dann reden wir so mit den Schauspielern über die Themen, die da auftauchen oder in welcher Form die auftauchen, ob das interessant ist oder ob es noch ein bisschen unklar ist und so. Und gucken zusammen Filme, auch Filme, die mich beim Schreiben inspiriert haben. Ja, und so entsteht immer mehr, also so arbeiten wir uns letztendlich an eine Fassung ran, die allen von uns was sagt, also womit jeder von uns was anfangen kann. Texte, die einfach auch jeder Lust hat, gerne zu sagen und wo er auch weiß, woher die kommen und was die Quelle dafür ist. Und nicht wie in einem herkömmlichen Stück, wo man sich jetzt eben, keine Ahnung, zu überlegen hat, wie man jetzt den Polonius eben anlegt oder spielt. So, wie er vielleicht schon tausendmal vorher gespielt wurde oder was weiß ich. Also das ist so die Herangehensweise und Arbeitsweise. Ich sag immer, ich vergleiche das immer mit einem Regal sozusagen. Ich bringe das fertige Regal mit, aber da müssen dann noch Inhalte reingefüllt werden sozusagen. Also Bücher reingestellt werden, Gedanken.
Und wie sieht dieses Regal dann aus? Also ich meine, gibt es dann ein Bild, was dann auch so am Anfang steht tatsächlich? Gerade wenn Sie auch sagen, dass die Bühnenbildnerin, also Ihre Frau jetzt in dem Fall, die erste Autorin ist?
Naja, es gibt einen Titel, ne? Und der war jetzt in unserem Fall Ich werde dich lieben. Und das gibt einen Hinweis darauf natürlich, dass wir uns im weitesten Sinne auch irgendwie mit Liebe befassen wollen. Das ist erstmal das, was so da ist. Und dann sind aber auch noch andere Sachen da. Dann ist der Abend Chico Zitrone da, den wir hier gemacht haben in Schwerin, Chico Zitrone im Tal der Hoffnung, von dem jetzt das Bühnenbild übrig ist, der nicht mehr leider nicht mehr gespielt wird. Und dieses Bühnenbild hat meine Frau genommen und hat daraus quasi was Neues gebaut. Also mit solchen manchmal auch einfach praktischen Überlegungen hat das auch zu tun, aber natürlich auch mit der Frage, wie können wir sozusagen das Gespräch, was wir in Chico Zitrone angefangen haben zu führen, wie können wir das weiter fortsetzen? Und das wird uns sicherlich auch bei der nächsten Arbeit, die wir dann machen, beschäftigen, beziehungsweise ich denke jetzt auch schon daran, wie kann man schon letztendlich vielleicht einen Hinweis geben auf das Nächste, was kommen wird im nächsten Jahr.
Das heißt, Sie sind auf jeden Fall wieder dabei, das habe ich dann jetzt schon durchgehört.
Ja, also ich gehe davon aus, also wir haben das so besprochen. Ja.
Ist zwar noch nicht offiziell, aber jetzt schon.
Jetzt schon, ja. Ja. Ich glaube, es gibt auch schon einen Titel. Also, ja.
Den werden wir jetzt ja vielleicht an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir reden über Ich werde dich lieben. Das ist der Anlass jetzt für dieses Gespräch. Sie haben sich natürlich auch Musik gewünscht für diese Sendung. Unter anderem, damit beginnen wir jetzt musikalisch, den fünften aus den ungarischen Tänzen von Johannes Brahms. Warum?
Ich glaube wegen Charlie Chaplin, weil das im großen Diktator eine ganz wichtige, entscheidende Szene ist. Beziehungsweise eine Szene, die mich als Kind schon total fasziniert hat. Da sieht man ihn ja als Barbier in Aktion nachdem er aus seiner Amnesie wieder quasi erwacht ist, also dieser jüdische Friseur. Und das hat mich schon als Kind total fasziniert, wie der das spielt, zusammen mit dieser Musik und so. Ich habe das immer schon sehr geliebt und ich habe das dann später auch verwendet in der Inszenierung von Sein oder Nichtsein, wo wir diese Szene eigentlich in einem sehr wichtigen Moment des Stücks nochmal zitiert haben.
Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Abbado hier mit dem 5. aus den ungarischen Tänzen von Johannes Brahms bei NDR Kultur à la carte. Was ich jetzt sehen konnte, was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen konnten, dass Milan Peschel gerade auch eine imaginäre Person rasiert hat, während wir die Musik gehört haben. Sie haben mal in irgendeinem Fragebogen gesagt, Sie hätten es eigentlich ziemlich cool gefunden, wenn Sie sich eine Familie zusammenstellen könnten, dass Charlie Chaplin Ihr Vater wäre.
Ja, das war so ein bescheuerter Fragebogen vom Tagesspiegel. Ja, da habe ich eigentlich so meine komödiantischen Vorbilder so alle mit reingetan. Eben Chaplin und die Marx Brothers und Buster Keaton, glaube ich, auch. Ja.
Und die Austernprinzessin aus dem Lubitsch-Film,
genau,
die kannte
die
ich
Austernprinzessin.
Gar nicht.
Das ist ein toller Film. Ja.
Aber ich habe mir dann gedacht, wenn das wirklich eine Familie wäre, es könnte doch keiner überleben, oder?
Nee, aber ja, seine Familie überlebt man ja auch nicht.
Aber ihm geht's doch noch ganz gut.
Mir geht's gut, ja. Na, Familie ist ja auch, also was ganz Tolles, aber natürlich auch, also der Ort für die katastrophalsten Geschichten eigentlich. Oder der Ursprung der katastrophalsten Geschichten. Also, ja, Familientragödien und Familiendramen. Was wäre die Kunst ohne das? Die Brüder Karamasow zum Beispiel.
Und trotzdem ist es ja, glaube ich, nicht Ihr Ansatz bei den Arbeiten, die Sie jetzt hier in Schwerin gemacht haben, also Chico Zitronen haben Sie ja gerade schon erwähnt, jetzt Ich werde dich lieben, in dem Sinne Geschichten zu erzählen, oder?
Nee, die erzählen wir vielleicht so mit, die Geschichten, aber nee, wir bewegen uns jetzt nicht in so einem narrativen Sinne von A nach B, wo dann das und das passieren muss oder so. Nee, das nicht. Das ist eher eine diskursive Form, auch sehr unterhaltsam und sehr lustig. Natürlich ist immer auch was zum Nachdenken, glaube ich, dabei, aber wichtig ist mir, dass man dabei als Zuschauer trotzdem auch gut unterhalten ist und dass man sagt, ah, interessant, ja, das ist ein interessanter Gedanke oder so, ja.
Ich habe den Abend als Ganzes ja noch nicht gesehen, weil es ihn noch gar nicht gibt.
Ja.
Nur mal kurz in eine Probe reingeschnuppert, fand das sehr interessant. Auch zu sehen, wie sie arbeiten, wie aus Worten dann kleine Szenen werden, in dem Bewegungen dazugefügt werden. Können Sie trotzdem mal versuchen, so ein bisschen zu erzählen, was Sie erzählen möchten?
Ich glaube, dass was ich erzählen möchte, das merke ich selber eigentlich immer erst während des Machens auch, ne? Aber ich glaube schon, wenn ich das so benennen müsste, möchte ich eigentlich, ja, wie soll ich das sagen? Also mir ist zum Beispiel total wichtig, wie der Umgang miteinander auf einer Bühne ist. Nämlich freundlich und solidarisch. Das heißt nicht, dass man sich nicht herausfordert oder so, sondern aber, dass man sich mit Respekt und Zugewandtheit begegnet. Also ich kümmere mich eigentlich erstmal um unseren Raum, um unseren Ort. Und das ist ein Ort des gemeinsamen Denkens, so. Und das ist mir total, total wichtig. Und dann begegnen mir so auf dem Weg so Themen oder Inhalte, die ich interessant finde. Die begegnen mir in Filmen, aber auch in Gesprächen mit den Schauspielern. Also es ist nicht so, dass ich eine bestimmte Geschichte oder sowas erzählen will, gar nicht, sondern ich bediene mich eigentlich bei Geschichten, die schon erzählt wurden und montiere mir daraus so was Neues zusammen. Ich versuche so Gedanken oder Themen aufzuwerfen, die für die Zuschauer auch länger möglicherweise im Hirnhaften bleiben als der nächste Hamlet oder so.
Ich habe gedacht, als ich den Titel gelesen habe, ich werde dich lieben und einfach gar nichts wusste. Ah, klar, die Welt ist in einem katastrophalen Zustand. Was kann uns jetzt noch retten? Die Liebe. Können Sie diesen Gedanken nachvollziehen?
Also man kann es ja auch als Drohung sehen, ne? Ich werde dich lieben.
Finden Sie?
Also das wurde aufgeworfen bei uns bei den Proben. Also für mich ist es eigentlich, ich sag immer, wir befinden uns in Zeiten der Autokorrektur und des Hasses. So, also wir korrigieren uns alle immer selbst und die KI übernimmt den Rest und wir versuchen niemandem weh zu tun und sonst was irgendwie und so. Und der Hass macht sich noch mehr breit irgendwie und dem, finde ich, kann man nur Liebe entgegensetzen. So, und das fängt bei den banalsten Sachen an. Also es fängt damit an, dass man einfach freundlich ist zu anderen Menschen, liebevoll und oder ihnen einfach nur zuhört und nicht, dass man Leute nicht verurteilt oder beurteilt, sondern erstmal versucht, in ein Gespräch zu kommen. Also eigentlich geht es mir, glaube ich, darum, so öffentliche Räume zu schaffen und zu erhalten und darauf hinzuweisen, dass das immer weniger werden. Immer weniger öffentliche Räume werden. Also ich meine, das ist de facto vor allem so, wenn man immer weiter in der Bildung oder in der Kultur kürzt. Das wird uns sehr bald schon auf die Füße fallen. Also das ist, glaube ich, ist eine absolute Fehleinschätzung der Zahlenmenschen in der Politik. Die glauben, wenn man da spart, dann spart man am richtigen Ende. Das ist das falsche Ende, kann ich euch sagen, Leute.
Ein Thema ist ja auch die Verwertbarkeit der Kunst. Also die Kraft der Kunst besteht ja gerade darin, dass sie nicht verwertbar ist.
Ja, absolut. Das taucht ja bei uns auch auf an dem Abend. Also wir sprechen ja über das schwarze Quadrat von Malevich und in dem Traktat, was er da für Bauhaus geschrieben hat, die gegenstandslose Welt, da taucht das eben auch auf, dass Kunst dann an Wert gewinnt, wenn sie ökonomisch überhaupt nicht verwertbar ist. Also so verstehe ich das und so lese ich das. Und dass sie dann den größten Wert eigentlich hat. Also ich hab's genannt, die größte Kraft, weil Wert ist natürlich auch wieder letztendlich ein Wort, das man zweierlei verstehen kann. Ja, und daran glaube ich auch. Also alles, was wir tun, ist ja nichts, was irgendwie einen Mehrwert erzeugt. So, Theater können keinen Mehrwert erzeugen. Also die können nicht, klar, Theater können auch Einnahmen suggerieren, aber das Theater möchte ich nicht sehen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, nämlich der Bühnenbildner Bert Neumann hat mal gesagt, wir als Künstler sind eigentlich in der Pflicht, die Hand zu beißen, die uns füttert. Und damit, das meint einfach, dass man letztendlich immer auch wieder dem Ganzen kritisch gegenüberstehen muss, dem ganzen System, in dem wir leben oder wie wir leben und damit auch letztendlich natürlich den Stachel auch gegen uns selber richten. Ne? Aber wenn wir anfangen, Kunst zu machen, die den Leuten, die Kunst subventionieren, nach dem Mund redet oder so, dann sind wir im Untergang geweiht.
Bert Neumann, einer der ganz Großen von der Berliner Volksbühne, die ja auch durch schwierige Zeiten gegangen ist und
immer noch geht.
Noch ja. Geht. Mhm. Ja. Darüber vielleicht gleich auch noch mehr. Sie haben sich auch gewünscht, Abschied von Alfred Schnittke. Eine Musik zu einem Film, von dem ich offen gestanden noch nie gehört hatte. Mhm. Die Geschichte eines unbekannten Schauspielers. Wahrscheinlich hängt es mit dem Film zusammen, dass sie sich das gewünscht hat?
Nee, gar nicht. Ich kenne den Film auch nicht. Aber dieses Stück hatten wir in der vorletzten Arbeit, die wir in Schwerin gemacht haben, Finita la Commedia. Da tauchte das auf. Und ich liebe das Stück einfach, weil es so eine tolle, gute Laune verbreitet. Musik
Alfred Schnittke Abschied hier mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Frank Strobel. Milan Peschel, Sie haben gerade schon erzählt, was Sie bewegt, wenn Sie Theater machen. Aber was ja auch ganz, ganz wichtig ist, das haben Sie ja auch am Anfang schon gesagt, unterhalten, oder? Wann ist Unterhaltung gute Unterhaltung? Kann man das überhaupt definieren?
Ach, ich glaube, das definiert jeder anders, ne? Ich kann es nur für mich definieren. Also unterhalten bin ich, ja, wenn einfach Slapstick passiert, so, wenn was wirklich Lustiges passiert, wenn Schauspieler sich auch hergeben, sich opfern. Also gute Komik ist natürlich auch, dass man sich selbst immer zur Verfügung gestellt. Das habe ich eben bei Chaplin oder bei Buster Keaton oder so gelernt. Aber natürlich will ich auch intellektuell unterhalten sein. Also das ist mir auch total wichtig, dass ich immer wieder sagen kann, ah, okay, ja, interessanter Gedanke und hey, und also nichts gegen platte Witze, ich liebe platte Witze, aber anspruchsvolle Witze sind auch toll. Also ich liebe auch Monty Python und so, also.
Aber das ist schon auch die Volksbühnenschule, die Sie stark geprägt hat, oder? Sie waren von 97 bis 2008 oder so ja fest an der Volksbühne bei Castorf engagiert.
Ja, und bin dem Haus auch bis heute immer noch verbunden, ne? Wir hatten gerade Ende letzten Jahres haben wir eine Produktion rausgebracht, wo gar kein Regisseur mehr involviert war, sondern wir haben einen alten Text von René Polisch genommen, der auch nie für ein Theater gedacht war, der eigentlich seine Arbeitspraxis beschreibt, und den haben wir genommen und haben versucht, daraus einen Abend zu machen.
René Polisch ist jetzt gut ein Jahr, dass er gestorben ist, zuletzt Intendant der Volksbühne. Würden Sie sagen, der hat Sie vielleicht noch mehr geprägt als Castorf?
Also mehr weiß ich gar nicht, aber er hat mich zu einer anderen Zeit nochmal geprägt, und diese Zeit war eben nachdem ich mit Frank Castorf gearbeitet hatte. Und ja, und es hatte auch Auswirkungen natürlich auf meine Arbeitsweise jetzt.
Weil das, was Sie beschrieben haben, wie Sie hier in Schwerin mit dem Ensemble arbeiten, ist ja ziemlich genau das, wie René Polisch auch, glaube ich, mit seinen Ensembles gearbeitet hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also René war sehr gut darin, mit ganz verschiedenen Leuten auch unterschiedliche Resultate zu erzielen, aber er war halt auch immer im Gespräch mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, mit denen er gearbeitet hat. Und bei ihm war es auch immer so, dass die Bühnenbildnerin oder der Bühnenbildner immer der erste Autor war. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das eine extrem sinnvolle Herangehensweise ist. Ja, weil man immer auf das reagiert, was da ist. Und wenn was nicht funktioniert, dann tauscht man es eben aus. Dann macht man es eben anders. Oder wenn jemand gerade nicht in einer Verfassung ist oder nicht willens ist, weiterzumachen bei einer Produktion, dann kann er eben gehen, und das ist überhaupt nicht schlimm. Also wirklich nicht. Ich bin auch schon bei meiner ersten René Polisch-Produktion ausgestiegen, weil ich es irgendwie nicht konnte in dem Moment. Das ist schon eine Weile her, aber es war eben möglich und es war überhaupt nicht schlimm.
Ist Ihnen das auch schon passiert, dass bei Produktionen von Ihnen jetzt Schauspieler gesagt haben, nö, Milan, so nicht?
Ja, ist mir auch schon passiert. Ja. Und das war gut auch. Also es war für die Person selber gut und für die Produktion war es auch gut, letztendlich.
Wenn wir jetzt nochmal hier auf die Produktion in Schwerin gucken, Ich werde dich lieben. Sie haben ja gesagt, Ihre Frau ist die erste Autorin als Bühnenbildnerin. Hat sie Ihnen jemals, das ist ja nicht Ihre erste Zusammenarbeit, schon mal ein Bild auch zur Verfügung gestellt, wo Sie dachten, nee, da kann ich jetzt nicht mit?
Ja, das gab es auch schon so bei unseren ersten Arbeiten, die wir gemacht haben. Das ist aber auch schon 14, 15 Jahre her so. Ja, das gab es auch schon. Da sind auch Tränen geflossen schon und so. Und irgendwie, das passiert jetzt eben nicht mehr.
Weil Sie sich so gut kennen?
Ja, weil sie uns so, und weil ich ihr auch Freiheiten lasse. Und weil sie auch mit den Freiheiten gut umgehen kann, ne? Und natürlich sage ich auch mal, wenn ich was nicht verstehe oder mit was nichts anfangen kann, so. Also es ist immer ein Gespräch trotzdem. Ja. Und jetzt die letzten Arbeiten, also das hat mich immer interessiert, auch wenn ich dachte, ah, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich das nehmen soll irgendwie oder so. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Wenn man mit einem Bühnenbild vielleicht erstmal ja nicht so klarkommt oder nicht weiß, was man damit anfangen kann, heißt das ja nicht, dass es ein schlechtes Bühnenbild ist.
Ja. Hier ist es ja so eine Art Bar, die in Flammen steht.
Ja, so kann man es auch sagen, ja. Ich würde eher sagen, es ist ein Haus, aber wir spielen es auch als Bar an, natürlich, ja, als alles Mögliche.
Und Sie haben diese Bar tatsächlich auch an anderer Stelle mal aufgebaut?
Im Zuge der Proben haben wir eine Performance gemacht, die wir gefilmt haben, ne? Also wir haben ja einen Kameramann mit dabei, einen Videokünstler, den Jan Speckenbach, der das hier begleitet, und der hat das aufgenommen, wie wir das Haus gebaut haben, aus so altem Material, was ich bei mir auf dem Grundstück habe. Wir haben ein Grundstück an der deutsch-polnischen Grenze in Vorpommern, kurz vor Stettin. Und da haben wir die ganze Crew alle eingeladen, alle Schauspieler, alle die mitarbeiten an dem Abend. Und dann haben wir zusammen dort aus diesen alten Dachlatten und so noch Brettern, die bei uns rumlagen, haben wir so ein Haus gebaut, alte Paletten und so, auf einem Acker. Und wollten das dokumentieren, wie eine Gruppe zusammen etwas erschafft. Also so eine Wand zusammennagelt, dann die Wand aufrichtet und dann wird die Wand verbrettert, also mit Brettern zugebrettert oder wie es heißt. Türen entstehen, Fenster. Man hat den Eindruck, da entsteht auf einem Stück Acker, wo gar nichts ist, entsteht plötzlich so ein Raum, wo Menschen zusammen leben können oder zusammen irgendwie eine Art von Gemeinschaft bilden können, eine Idee entwickeln können, gemeinsam leben können. Und das war uns wichtig, das zu zeigen und zu dokumentieren und dann auch dieses Haus am Ende dieser 3 Tage dann auch abzubrennen, um auch zu zeigen, was gerade mit uns passiert. Also wir fackeln ja selber gerade, also wir als Menschheit fackeln ja auch gerade unseren Planeten ab und sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und gerade in der Berliner Kultur ist es genauso, ne? Da die ganzen Kürzungen, die es in Berlin gibt. In Hamburg, habe ich gehört, wird der Kulturetat aufgestockt.
Ja.
Um 11%, sehr vorbildlich. Und in Berlin ist man leider nicht so klug. Und da wird wirklich was vernichtet und da werden auch Existenzen einfach vernichtet. Also wenn ich ans Theater, an dieses Gefängnistheateraufbruch denke, weil für viele Leute dort war das wirklich eine Möglichkeit, im Gefängnis, im Knast zu überleben auch, ne? Und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, das ist schon wirklich grausam und herzlos. Und dafür hasse ich auch die Berliner Kulturverantwortlichen, wirklich. Kai Wegner und Joe Ciallo, ich hasse die wirklich dafür, weil das ist...
Das ist ein großes Wort.
Ja, ist ein großes Wort. Wobei eigentlich Hass, sagt man ja, ist so groß wie Liebe. Das soll man niemandem geben. Sagen wir mal so, ich verachte sie dafür. So, und das Rambazamba-Theater in Berlin, das ist ein inklusives Theater, das ist auch in seiner Existenz bedroht. Da habe ich kurz davor jetzt auch gerade eine Produktion gemacht.
Eine zumindest von der Kritik euphorisch gefeierte Produktion.
Ja, und ich verstehe nicht, wie man solche Entscheidungen treffen kann und dann auch gut schlafen kann. Wirklich nicht.
Thank you.
Das war die Ouvertüre zur Hornisse von Dmitri Schostakowitsch hier bei NDR Kultur à la carte, heute mit Milan Peschel. Warum wollten Sie diese Musik gerne hören?
Ja, die war auch Teil einer Inszenierung, die ich in Heidelberg gemacht habe. Das Stück hieß Kitschgarten.
Frei nach Kirschgarten von Tschechow.
Ja, das war eigentlich die Arbeit, die mich darauf gebracht hat, meine Arbeitsweise überhaupt so ein bisschen zu verändern, ne? Und da brauchten wir dann auch einen Titel, weil der irgendwie was mit Tschechow zu tun hatte und gleichzeitig auch noch was andere Räume so öffnet irgendwie. Und dann kam man halt auf Kitschgarten, so einfach einen Buchstaben ausgetauscht. Ja, und da gab es einen schönen Musikclip eben auch so. Das ist ja eine sehr bildhafte Musik von Schostakowitsch. Und das fiel mir jetzt einfach wieder ein. Also Schostakowitsch ist einfach toll.
Ja. Wir haben ja gerade ein bisschen über den, ich sag's mal in Anführungszeichen, Weltuntergang geredet, über die schwierige Situation allgemein und in Berlin und in der Berliner Kulturszene im Besonderen. Sie sind aber ja auch bekennender Optimist. Das haben Sie jetzt so oft schon gesagt. Wo nehmen Sie den Optimismus dann immer wieder her? Gerade weil Sie sich ja intensiv mit der Gegenwart beschäftigen.
Ach, ich sehe auch, wie gut es mir geht. Und irgendeiner muss ja optimistisch bleiben. Also wir können jetzt nicht alle sagen, wie schrecklich es ist und alle traurig und depressiv werden. Ich muss ja meinen Kindern irgendwie auch noch ein Vorbild sein. Und das heißt nicht, dass ich die Probleme weglache oder sowas, gar nicht. Aber man entwickelt auch keine Kraft, wenn man schlaff in der Ecke hängt und sagt, es hat sowieso alles keinen Sinn. Und außerdem können wir uns ja, also ich meine, es geht ja auch so vielen Leuten wesentlich schlechter als uns hier in Deutschland. Und also man muss nur mal die Perspektive wechseln irgendwie, dann verbietet sich eigentlich jede, also vielleicht ist es auch Weltflucht, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein bisschen Weltflucht ist sicherlich auch dabei. Aber ich glaube, dass man mehr Kraft entwickelt, wenn man mal irgendwie versucht, Hoffnung zu haben. Ja.
Aber Happy End gibt's nicht, oder?
Also ich möchte schon, dass mein Leben happy endet. Aber das Happy.
Aber am Ende ist immer der Tod. Ist der happy?
Naja, der Tod ist unvermeidlich. Also oft ist er wahrscheinlich nicht happy. Ich weiß nicht, ich sag's Ihnen dann, wenn es soweit ist. Keine Ahnung. Wichtig ist, glaube ich, wichtig ist, wie man gelebt hat davor. Ich glaube, wenn man gut gelebt hat und halbwegs glücklich war, dann kann man vielleicht auch glücklich sterben, möglicherweise.
Welche Rolle spielt der Humor?
Humor ist wichtig. Also Humor ist einerseits, also oder sagen wir mal Lachen. Lachen ist einfach sowieso gesund, schon mal. So, Lachen ist Kontrollverlust, das ist auch gesund, weil wer alles kontrollieren will, der ist ja ständig unter Stress. Und Humor ist eben auch was, hat auch was Befreiendes. Und Humor hat auch was Widerständiges, natürlich. Deswegen fürchten sich ja Diktatoren so vor Humor und dass die Leute über sie lachen und so und dass sie der Lächerlichkeit preisgegeben werden.
Wann haben Sie entdeckt, dass Sie diese Begabung zum Humor haben? Weil wir kennen Sie jetzt als Schauspieler aus so vielen Rollen, wo Sie uns wirklich auch zu Tränen ja lachen lassen. Also viele sympathische, manchmal gut auch nicht ganz so sympathische Figuren, Underdogs, die so ein bisschen einen auch an der Waffel haben, aber uns einfach auch das Lachen schenken.
Ich glaube, als Kind habe ich das schon gemerkt. Also ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur konfliktscheu und möchte, dass es allen gut geht und das, dann stelle ich mich gerne für einen Lacher zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich von allem steckt ein bisschen was drin. Aber ich finde, Humor lockert auch eine Situation auf, die irgendwie sonst langweilig wird oder implodiert oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also,
das heißt, Sie sind auch im Alltag witzig?
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja. Ich versuche es auf jeden Fall. Ja, es geht nicht immer, aber ich finde es schön, wenn Leute lachen und wenn man zusammen lacht auch vor allem, ja. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute über mich lachen, also sollen sie doch.
Manche Leute fühlen sich dann ja auch gekränkt.
Ja, ich weiß, ich nicht. Ja, manche, viele Leute, die ernst genommen werden wollen und so. Ich möchte auch ernst genommen werden natürlich, aber nicht zu ernst. Das Leben ist ernst genug.
Was war Ihre erste Komödie, an die Sie sich erinnern können?
Ja, so Komödien, die ich gesehen habe. Im Fernsehen, Chaplin, Stan und Ollie, sowas.
Wie wichtig ist für Sie jetzt heute Fernsehen noch, auch als Medium, um Menschen zu erreichen? Weil das ja in der Regel schon auch ein ziemlich anderes Publikum ist, als das, was jetzt in so einer Theaterproduktion geht, wie hier in Schwerin.
Auch in erster Linie denke ich gar nicht daran, jetzt wie viele Leute kann ich erreichen oder so, sondern in erster Linie denke ich daran, wie kann ich eine gute Zeit haben. Und dann ist auch natürlich eine Frage immer, kann ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten? Aber ich weiß ja, mit Theater natürlich bei weitem nicht so viele Leute erreiche, wie mit der Doppelhaushälfte zum Beispiel oder so. Aber wenn ich nur danach gehen würde, das wäre schrecklich. Dann würde ich ja nach ganz anderen Gesichtspunkten auswählen. Aber ich bin so glücklich am Theater, das machen zu können und da Zeit verbringen zu können, mit den Schauspielern zusammen was ausdenken zu können. Also das würde ich für keinerlei Reichweite oder sowas hergeben wollen.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist Ihnen wichtiger als Film, egal ob jetzt Fernsehen oder Kino?
Naja, ich muss mich ja zum Glück nicht entscheiden, deswegen stellt sich mir die Frage gar nicht, aber naja, ich glaube, ich bin schon jemand, der wirklich vom Theater kommt auch. Ich habe ja auch relativ spät angefangen erst zu drehen und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dann mache ich jetzt weiter Theater, aber ach, das sind so Fragen, die ich stelle mir die eigentlich nie, weil die stehen ja auch gar nicht im Raum. So. Aber das ist schon mein, also da komme ich her auf jeden Fall. Also die Volksbühne ist ja auch so eine Art, ja, so eine Art Zuhause irgendwie auch. Also ich meine, da habe ich meinen Lehrlingsvertrag gemacht, da war ich 14 mit der Volksbühne.
Als Tischler.
Ja. Dann habe ich da 5 Jahre als Bühnentechniker gearbeitet und dann später als Schauspieler. Und gerade gestern hatte ich wieder eine Vorstellung in der Volksbühne. Und so, also, ach, der Theater ist einfach ein toller Ort. Ich habe jetzt vergessen, was die Frage war eigentlich.
Wir hören jetzt einfach Musik, würde ich sagen. Ground for Cembalo von William Croft.
Ja, genau. Susanna Usitschkova. Das ist toll, ja. Das, also kann ich ja jetzt mal vorher erzählen. Dieses Stück habe ich kennengelernt durch einen Film, den ich gesehen habe, den ich erst vor 5 Jahren oder so gesehen habe, Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher. Das war, glaube ich, der einzige Spielfilm, den er gedreht hat. Also der hat vor allem Dokumentarfilme gedreht in der DDR und ist dann und hat auch gemalt, ist bekannt als Strawalde. Der ist jetzt, glaube ich, 90 oder so. Und dieser Film spielt halt in Ost-Berlin 1965 so. Und Jahrgang 45 eben, weil die Hauptfiguren alle eben so in dem Zeitraum geboren wurden. Meine Eltern wurden 47 geboren und ja, ich dachte so, ach, guck mal, das ist die Jugend meiner Eltern. Schön, das zu sehen so. Und es hat mich sehr berührt, sehr bewegt, der Film. Und der Film fängt mit so Bildern von Berlin-Mitte irgendwie an, so einem Balkon und so einem jungen Mann und man hört so diese Musik dazu.
Thank you.
Milan Peschel ist zu Gast heute bei NDR Kultur à la carte. Sie malen auch, ne?
Schon lange.
Schon lange. In Schwerin war bis Anfang Februar, wenn ich das richtig weiß, im Schleswig-Holstein-Haus auch noch in der Ausstellung Gemälde von Ihnen zu sehen und von Ihrer Frau auch. Gerade wenn Sie sagen, Sie malen auch lange schon, was ist denn die Malerei dann für Sie?
Ja, eine andere Möglichkeit, mich auszudrücken so und wahrscheinlich und einfach, ach, das macht einfach Freude. Ist einfach schön. Ich bin gar kein großer Zeichner oder so. Ich kann das eigentlich gar nicht wirklich jetzt so irgendwie, also ich könnte jetzt kein Porträt von Ihnen malen oder sowas zeichnen. Das, die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass ich so Ende der 80er hatte ich so, ich hatte so eine Einzimmerwohnung in Berlin am Arkona-Platz mit Blick auf die Mauer und hatte so ganz so weiße Möbel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her, die waren einfach weiß und irgendwann fing ich an, diese weißen Flächen zu langweilen, dann fing ich an, die zu bemalen, habe ich mir so Farben gekauft, fing ich an, die zu bemalen, dann habe ich angefangen, die Türen zu bemalen und die Türschwellen und damals hatte ich so, fand ich Jackson Pollock so toll und dachte, ach, das kann ich auch so und dann habe ich so da irgendwie mit Farben rumgespritzt und so und dann ja, meine Mutter hat das gesehen und sagt, oh, das ist aber schön, die Türschwelle hier. Kannst mir nicht mal so ein Bild malen? Und dann, ja, dachte ich, ja, okay, dann male ich ihr so ein Bild, wenn sie sich das wünscht. Dann habe ich ihr so ein Bild gemalt und nicht mehr aufgehört. Und inzwischen male ich auf dem iPad. Vor allem, weil ich schaffe es nicht so richtig, mir die Zeit dafür zu nehmen. Also mein Kollege Max Giermann zum Beispiel, ein ganz toller Schauspieler, aber auch ein ganz toller Maler. Auch der nimmt sich die Zeit richtig so. Der hat jetzt neulich mal irgendwie 3 Monate komplett mit allem aufgehört, hat nur gemalt. Da sind wirklich tolle Bilder bei rausgekommen. Kann man alles sehen natürlich auf den sogenannten sozialen Medien. Und also ich mache das gerne zum Beispiel auf dem iPad malen, so in Drehpausen oder so. Oder abends, wenn ich dann noch sitze, Text gelernt habe.
Aber Sie liefern dann nicht Ihrer Frau noch Ideen für Bühnenbilder zu?
Nee, auf die das kann ich nicht. Nee. Also ich liefere schon manchmal Ideen, aber die sind meistens nicht gut. Und dann verschwinden die ganz schnell wieder.
Sagt Ihre Frau.
Nee, sage ich auch. Also sage ich auch. Ich merke es dann selber auch. Nee.
Sie haben ja vorhin schon erzählt von dem Haushof, den Sie haben an der Vorpommern an der polnischen Grenze, glaube ich, relativ direkt. Da hat Ihre Frau, glaube ich, auch ein Atelier. Also das ist nicht so, dass Sie dann da auch hingehen zum Malen.
Doch, ich habe da auch ein Atelier. Das Haus ist zum Glück schön, schön groß. Und nee, da, ich habe da auch ein Zimmer, wo ich was machen kann. Ja, mache ich auch manchmal, aber ja, in letzter Zeit bin ich wenig dazu gekommen. Aber vielleicht nehme ich mir jetzt wieder Zeit nach der Premiere oder so.
Haben Sie sonst nichts vor?
Nö, erstmal nicht. Nö, ich habe so ein paar Drehtage, die ich noch so habe. Und die nächste Staffel von der Doppelhaushälfte wird auch erst ab August gedreht. Aber eigentlich könnte ich was machen. Ich mache das.
Na, ich bin gespannt.
Ich auch.
Doppelhaushälfte, jetzt die 4. Staffel, kommt aber, glaube ich, im Mai.
Ja.
Warum ist Ihnen das wichtig? Sie machen es, glaube ich, wahnsinnig gern, oder?
Ich mache es gern, ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, das ist irgendwie für mich geschrieben. Ich mag so einen Typen wie den Andi irgendwie. Also ich bin nicht Andi, aber wahrscheinlich steckt ein Teil von Andi auch in mir drin. So.
So ein bisschen spießig und Sie gucken auch gerne fern und trinken dabei Bier und...
Nee, das nicht unbedingt. Aber ich mag so Leute halt so. Ja, auch Leute, die man schnell so als Loser abstempelt oder so. Eigentlich fing auch meine ganze Film, ich versuche das Wort Karriere zu vermeiden, aber...
Aber Sie haben doch eine gemacht, ich glaube, Sie können das gerne verwenden.
Naja, sagen wir mal, mein Weg beim Film, der fing mit so einer Figur auch an, so ein bisschen. Also jemand, der ein bisschen an der Welt auch irgendwie gescheitert ist und...
Netto von
Robert Thalheim. Aber Andi ist ja nicht, das würde Andi nie über sich sagen, dass er an der Welt gescheitert ist. Er sagt lieber, die Welt ist doch bekloppt oder so. Ich habe irgendwie ein Herz für solche Leute, die erfolgreichen Lives, die interessieren mich nicht so.
Langweilig?
Von sich selbst so wahnsinnig überzeugt. Von sich selbst überzeugt, immer das Richtige und das Gute zu machen und so.
Aber muss man nicht, wenn man, ich sag jetzt auch nochmal das Wort, so eine Karriere machen möchte, wie Sie, auch von sich selber überzeugt sein?
Ja, man muss aber auch zweifeln und man muss die Zweifel auch zulassen. Und also ich wohne ja in Berlin im Prenzlauer Berg und da ist man schon sehr mit so total unschuldigen Leuten konfrontiert. Also Leute, die irgendwie nichts mit der Welt, im Zustand der Welt zu tun haben, die alle unglaublich gut und richtig sind und die erfolgreich sind und denen auch die Straße gehört, weil ihnen auch das Dachgeschoss gehört und überhaupt. Also das, die sich selbst nie in Frage stellen. Jedenfalls gehen Sie mal mit dem Hund durch Prenzlauer Berg, da entsteht selten ein Gespräch mit anderen Hundebesitzern. Da wird man viel ignoriert. Also in Stadtteilen, wo sich nicht so viel Reichtum auf einem Platz befindet, also mein Sohn zum Beispiel wohnt in Berlin in Oberschöneweide, ist ein alter Arbeiterbezirk, da kommt man viel schneller mit Leuten ins Gespräch. Die Leute sind doch viel freundlicher auf der Straße, habe ich das Gefühl.
Mit so einer Freundlichkeit sind Sie auch groß geworden, oder? Mhm,
ja. Naja, in Ostberlin hat sich das ja auch viel mehr durchmischt alles. Also die ganzen sozialen Schichten oder so. Da gab es ja auch gar nicht so eine großen Unterschiede im Gehalt. Und das war ja auch, also der Arbeiter war ja King, sozusagen. Und also das war nicht so, also ich habe es nicht so klassistische Unterschiede irgendwie. Und das hat man jetzt schon, da wohnen dann halt nur Leute, die sich diese Wohnungen leisten können. Ich kann sie mir auch leisten, zum Glück. Aber ich würde mir wünschen, da würden auch ein paar mehr Andis wohnen. Ich nenne sie jetzt mal Andis, einfach. Leute, die gerne mal im Feinripp-Unterhemd so noch schnell zum Bäcker gehen oder zum Späti.
Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie eins haben.
Doch, habe ich. Ja. Also, Sie haben mich hiermit gefragt, ja.
Sorry, nächste Musik. Hans Eisler.
Ja, passt doch.
NDR Kultur à la carte, das war das Rundfunksymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Heinz Rögner mit dem Capriccio über jüdische Volkslieder aus der Suite Nummer 2, Opus 24 von Hans Eisler. Milan Peschel, haben Sie die Musik auch schon mal in einem Theaterabend verwendet?
Wir haben die neulich, also als wir den Schnittchenkauf gemacht haben an der Volksbühne, da taucht, ich weiß jetzt nicht mehr, ob genau das Stück auftaucht oder ein anderes. Auf jeden Fall haben wir da sowas auch ein bisschen probiert, ja. Ja, weil es so eben so an diese an so Filme wie Coole Wampe oder sowas erinnert oder Menschen am Sonntag oder so. Oder irgendwie hat also dieses Brechtische da dran, das gefällt mir auch.
Mhm. Wie finden Sie eigentlich die Musik für Ihre Abende?
Das ist eine gute Frage. Also schon thematisch, auch inhaltlich gucke ich so ein bisschen. Ja, dann höre ich ganz viel und lass mich so ein bisschen treiben und dann begegnet mir immer wieder irgendwie was, wo ich denke, ah, das wäre vielleicht was für uns. Ja, und dann habe ich eine große Liste und dann wird es immer weniger zum Ende hin. Ja, es ist oft so ein bisschen retro auch.
Ist
ja.
Das was, was Sie auch mit dem Ensemble dann nochmal abstimmen? Also haben die da zum Beispiel auch ein Vetorecht?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber das, die machen auch Vorschläge, diesmal sind wir noch gar nicht so weit. Also bei uns soll ja noch ein Chor dazukommen. Das wäre mein großer Wunsch, dass das klappt. Die kommen morgen zum ersten Mal. Da müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Ich höre einfach auch wahnsinnig gern Musik. Also ich liebe Musik und glaube, Nietzsche hatte gesagt, dass ein Leben ohne Musik sinnlos ist oder so. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist es so, würde ich sagen.
Heute ist jetzt der 4. April, Uraufführung von Ich werde dich lieben ist am 12. April. Das klingt so, als würde noch doch eine ganze Menge Arbeit vor Ihnen liegen, gerade wenn der Chor auch noch gar nicht dabei war. Können Sie uns einen Eindruck geben, wie dann so die letzte, ich sag mal, Woche vor so einer Uraufführung aussieht?
Man kocht relativ wenig, weil man dann mehr essen geht, weil man einfach so viel im Theater ist, Beleuchtungsproben machen muss und ja, schon auch stressig, so, aber schön auch. Also es ist wie so eine Kurve, die dann irgendwann ganz am Ende so ganz steil nach oben geht.
Haben Sie je das Gefühl, denn fertig zu sein?
Ja, eigentlich schon. Also es ist ja alternativlos. Man muss bis zu dem Tag schaffen. Und dann heißt das so, wie es ist, ist es jetzt fertig. Dann später entdeckt man Sachen, die man vielleicht hätte anders machen können und so, aber ist halt so. Ja, dann macht man beim nächsten Mal Sachen anders.
Wo sind Sie, wenn die Uraufführung über die Bühne geht?
Auf jeden Fall nicht im Zuschauerraum, irgendwo draußen. Ich muss mal gucken, wie da in der Nähe von der M-Halle, hier auf dem großen Dreh, also ob es da irgendwie eine Kneipe gibt oder so, wo man vielleicht eine Bulette essen kann. Ich gehe ganz gern essen während der Aufführung.
Weil Sie vorher keine Zeit hatten, so viel zu essen. Nein.
Ja, nee, auch einfach, weil es ganz schön ist, weil man so weit weg ist vom Theater und niemanden nervös machen kann. Ich bin immer wahnsinnig nervös, dann da hilft es einfach, ein Glas Wein zu trinken und irgendwie schön zu essen und so. Oder, ja, sich gut gehen zu lassen. Oder spazieren zu gehen vielleicht.
Ja. Und für einen Applaus sind Sie dann rechtzeitig wieder zurück?
Ja, da bin ich dann da. Mhm.
Und wie ist das? Ich meine, wenn Sie dann selber spielen, sind Sie dann vorher auch so nervös?
Ja, bin ich auch, aber wenn ich Regie führe, bin ich nervöser, weil ich kann dann ja nicht mehr eingreifen. So, ich gebe das ja komplett ab in die Hände der Spieler und der Technik und so. Und wenn ich selber spiele, dann habe ich es ja in der Hand und dann kann ich es auch, also dann kann ich das, die ganze Nervosität auch rauslassen. So, und das ist dann auch schön, das ist eine Befreiung und hat auch was Erlösendes. Und das gibt sich dann bei mir erst mit dem Applaus, dann, wenn ich inszeniere, dann ist es erst so zum Applaus, wenn ich höre, ja, ist ganz okay, so, und dann geht das. Also dann geht das so weg. Aber es bleibt dann schon auch noch so ein bisschen, aber man kann es anders verarbeiten, wenn man selber auf der Bühne steht.
Alles Gute für die Premiere.
Ja, danke.
Uraufführung, 12. April, wie gesagt. Ich werde dich lieben in der M-Halle vom Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Milan Peschel, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ist doch ein schöner Satz, ist ein schöner Titel, wenn man den so ausspricht, ne? Ich werde dich lieben. Also das hört man doch gerne eigentlich, wenn einem das jemand sagt.
Ist auch alternativlos eigentlich, würde ich sagen.
Deswegen sage ich, man kann es auch als Drohung verstehen.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.